guten Abend bei beide Seiten live. Leicht wird das nicht diesen Herbst.
Alles andere. Die ÖVP und die vielleicht linkeste SPÖ seit Jahrzehnten müssen sich nämlich in einer Koalition zusammenraufen. Kann das überhaupt gut gehen?
Dazu beleuchten wir jetzt beide Seiten mit Carina Trauner und René Ach aus unserer Puls24-Redaktion. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
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 Carina, ich fange gleich mit dir an. Du hast ein bisschen die leichtere Aufgabe, weil ÖVP und SPÖ trennt ja relativ viel. Das wissen wir aus dem Wahlkampf. Was sind die Argumente, die hast du dir angeschaut dafür, dass diese Koalitionsverhandlungen vielleicht gar nicht so gut gehen werden?
Ja, die eine Seite, die sagt da ganz klar, es gibt viele Gründe, warum das in der Vergangenheit oft nicht so gut funktioniert hat, warum man eigentlich auch schon ein bisschen weggekommen ist von dieser Idee, SPÖ und ÖVP in eine Regierung zu packen. Und zwar, weil man einfach oft gelandet ist in einem Stillstand oder quasi in einer Situation, wo einfach nicht mehr so wirklich was weitergegangen ist, wo nur mehr gestritten wurde. Man sieht es auch jetzt schon bei den Themen Arbeit und Wirtschaft, dass da eigentlich extrem viel Unterschiede bestehen zwischen den Parteien, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wir haben Andreas Babler von der SPÖ, der sich wünscht eine 32-Stunden-Woche, eine Arbeitszeitreduktion, zwar nicht sofort, aber zumindest in Zukunft. Auf der anderen Seite aber Karl Nehammer von der ÖVP, der sagt, wir müssen eigentlich schauen, dass die Leute wieder mehr arbeiten. Wir brauchen einen Vollzeitbonus. Und das zweite Thema sind die Steuern für die Unternehmen, wo die SPÖ sagt, wir müssen eigentlich die Senkung, die es zuletzt gegeben hat bei Türkis und Grün, wieder zurücknehmen. Wir brauchen mehr Steuern. Und Karl Nehammer sagt, gerade in der jetzt angespannten wirtschaftlichen Situation wird es Entlastungen brauchen.
Und wie sieht es auf der Gegenseite aus, René? Ich meine, das ist einfach aufgezählt. Wir haben den Wahlkampf ja alle verfolgt. ÖVP und SPÖ sind sehr weit auseinander. Welche Argumente sprechen dafür, dass es klappt?
Das ist im Prinzip das, was im Wahlkampf passiert ist. Es gibt aber schon viele Stimmen, die sagen, ja, das stimmt, die Programme liegen teilweise auseinander, aber das ist zum Teil einfach auch eine Verhandlungsbasis und es gibt Teile, wo man sich dann gar nicht so weit auseinander ist, dass man sich gar nicht einigen kann. Also eine Verhandlung ist immer ein Konsens und da gibt es auch immer wieder das Argument, aber Andreas Babler könnte hier quasi die Schwierigkeit werden, weil viel zu links und ihr habt es vorhin schon angesprochen, ein eher linkes Parteiprogramm. Wenn man sich jetzt aber die Verhandlungsteams anschaut und da kommen wir schon wieder in dieses Atmosphärische rein, da können wir eben auch erkennen, dass dort Andreas Babler schon relativ nicht abgesägt wurde, aber in seiner Verhandlungsmacht abgeschwächt wurde. Vielleicht können wir die Grafik kurz zuspielen, wo wir auch sehen können, wie die Verhandlungsteams der beiden Parteien auch aussehen. Und hier sind eben einige Namen auch aufzuführen. Wir haben hier das Verhandlungsteam von Karl Nehammer. Das ist eigentlich recht unüberraschend. Dort sind seine engsten Vertrauten. Und bei Andreas Babler ist es dann schon ein bisschen anders. Wir haben Doris Bures, die ihm, wir erinnern uns, Unernsthaftigkeit beim Programm vorgeworfen hat. Wiener SPÖ, wirtschaftlich pragmatischer unterwegs. Eva-Maria Holzleitner, von Babler zwar zur Bundesparteivorsitzenden gekürt worden, aber gilt auch eher als Bures Vertraute Wiener SPÖ. Und dann haben wir noch Wolfgang Katzian als Gewerkschafter, der ohnehin mit Harald Mahrer, also Wirtschaftskammerpräsident, durch die Sozialpartnerschaft ständig im Austausch ist. Also man hat hier aus Sicht vieler SPÖ-Insider Andreas Babler in seiner thematischen Schwerpunktsetzung schon ein bisschen die Luft rausgenommen. Und wenn man sich dann ein paar Themen anschaut, Asylmigration, muss man ehrlicherweise sagen, da sind sie sich inhaltlich nicht so fern. Es geht mehr um die Rhetorik. Und wenn wir uns die Kernthemen anschauen, die Karl Nehammer gestern erwähnt hat, das waren Wirtschaft, Migration, Gesundheit, Sicherheit. Und wenn wir uns den Tweet von Michael Ludwig anschauen, wieder Wiener SPÖ, weil die wahrscheinlich eine große Rolle spielen dürften, in seiner gestrigen ersten Reaktion darauf, hier, der letzte Satz ist vor allem wichtig, da schreibt er, es braucht rasch eine neue Bundesregierung, um Gesundheit, Wirtschaft zu stärken, leistbares Wohnen, SPÖ-Thema, und den Klimaschutz. Und in einer Pressekonferenz hat er auch noch Bildung angesprochen, NEOS-Thema, und vor allem auch die Vereinbarkeit von Arbeit und Kind und auch den Wirtschaftsstandort. Also man merkt schon, auch wenn es da natürlich inhaltlich mit Sicherheit Schwierigkeiten gibt, man spricht schon von ähnlichen Themen auf jeden Fall.
Knackpunkte wird es aber sicher trotzdem noch weiter geben, gerade was die Reichensteuer zum Beispiel angeht. Also Andreas Babler hat das im Wahlkampf ja immer wieder getrommelt. Er will Vermögenssteuern haben. Ein ganz, ganz großes Ziel von ihm. Es war ursprünglich auch mal eine Koalitionsbedingung, wo er jetzt schon ein bisschen zurückgegangen ist davon. Aber man muss schon im Hinterkopf behalten, je mehr die SPÖ von ihren großen Vorhaben dann nicht umsetzt, desto mehr verliert Babler auch sein Gesicht. Also die SPÖ muss natürlich, auch wenn das Parteiprogramm absolut nicht der ÖVP entspricht, auch ein paar ihrer Forderungen umsetzen können.
Also man muss mit Sicherheit auf beiden Seiten von irgendwelchen Forderungen abrücken, von irgendwelchen Vorstellungen. Aber du hast schon angesprochen, die SPÖ spricht momentan überhaupt nicht de facto von irgendwelchen Steuern, geschweige denn von Vermögenssteuern.
Möglicherweise absichtlich.
Vermutlich.
Weil im Wahlkampf haben sie das ja sehr, sehr viel getrommelt.
Ein taktisches Spielchen mit dabei. Und da hat sich heute auch Andreas Schieder, Delegationsleiter der oder auf EU-Ebene der SPÖ zu Wort gemeldet. Da können wir uns auch kurz anhören, wie er zu Koalitionsbedingungen steht.
Keine Frage ist eine Bedingung und keine Frage ist von vornherein etwas, wo man sagt, das ist nicht so wichtig. Es ist alles gleich wichtig und das wird bei den Verhandlungsgegenübers genauso sein. Und daher liegt es in der Natur der Sache, dass man kompromissfähig sein muss. Und ein guter Kompromiss ist einer, wo sich alle Verhandlungspartner wiederfinden.
Das ist aber jetzt momentan besonders heikel für beide Seiten eigentlich, weil man möchte keinen Spalt mehr hineintreiben, aber man darf sich auch nicht die ganze Verhandlungsmacht oder taktischen Spielchen nehmen lassen. Also für die SPÖ und eigentlich auch für die ÖVP momentan schwierig, aber scheinbar nicht unüberbrückbar.
Weil Sie es gerade angesprochen haben, man möchte gerade jetzt keinen Spalt hineintreiben. Das hat was mit dem Timing möglicherweise natürlich zu tun, weil die nächste Wahl, wir sind ja in einem Superwahljahr, ein paar haben wir schon erlebt, ein paar stehen noch bevor und die nächste ist dann gleich in der Steiermark, die Landtagswahl in nicht nur einem Monat. Wie könnte sich das denn auf die Verhandlungen auswirken?
Im Prinzip könnte es ein bisschen wie ein Turbo wirken, vielleicht muss es das sogar. Man muss sich wahrscheinlich, da sind sich einige Beobachter einig, bis zur Wahl irgendwelche Grundpfeiler zumindest präsentieren. Die Details könnte man dann im Nachhinein ausverhandeln. Aber wenn das nicht funktioniert, könnte es schwierig werden. Aber wie gesagt, es könnte auch hilfreich sein, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, damit wir da auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
Ich würde sagen, wir erschweren das Spiel jetzt noch ein bisschen weiter. Es geht nämlich nicht zu zweit, es muss ein dritter Partner an Bord. Das hat auch schon der Kanzler angekündigt. Jetzt hast du, Carina, Argumente aufgezählt, warum es schon schwierig ist zwischen ÖVP und SPÖ und vielleicht scheitert. Jetzt müssten die Dritten auch an Bord. Sollten zuerst die beiden Größeren sich einigen und dann erst Neos oder Grün dazunehmen oder sollten die gleich von Anfang an dabei sein? Was spricht dagegen, dass sie gleich dabei sind und zuerst einmal nur SPÖ und ÖVP verhandeln?
Ja, die eine Seite, die sagt da einfach, es bringt sich jetzt nicht so viel, wenn man Neos oder Grüne jetzt sofort an Bord holt, weil wir wissen, oder man hört zumindest, dass die beliebtere Variante derzeit eine Dirndl- oder Zuckerl-Koalition wäre, also aus ÖVP, SPÖ und den Neos bestehen soll. Und da weiß man, okay, ÖVP und Neos, das könnte schon besser funktionieren als ÖVP und SPÖ. Da habe ich auch heute von den Parteien gehört, dass das zumindest manchen gar nicht so unrecht ist, dass die zwei sich erstmal zu zweit hinsetzen und dass man dann schaut, quasi, hat man sich da überhaupt schon einigen können? Hat dieses Projekt überhaupt Zukunft? Und dann geht man erst in Dreierverhandlungen, weil die werden natürlich noch schwieriger.
Da gibt es aber schon noch, es kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem man momentan auch spricht. Da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Taktik mit dabei. Aber es gibt schon auch bei den Neos einige, die das kritisieren. Also es gibt ja jetzt die Verhandlungen, die mit Freitag starten, also die Sondierungsgespräche zwischen den beiden.
Und es gibt, ÖVP und SPÖ.
Ganz genau, richtig. Und es gibt Gespräche, Vier-Augen-Gespräche unter den Parteichefs zwischen Nehammer, Beate Meil-Reisinger und dann auch noch mit Werner Kogler. Und da gibt es schon einige bei den Neos, die das nicht so reizend finden, dass man da zuerst mal zu zweit beginnt, weil man dann die Gefahr natürlich hat, dass man ihnen irgendwas vorlegt und sie müssen es dann absegnen oder abnicken und man fühlt sich ein bisschen über den Tisch gezogen. Also da will man schon auf Augenhöhe schlussendlich auch verhandeln. Und ganz ehrlich, die eine Seite sagt halt, es macht schon auch irgendwie Sinn. Weil wenn da jetzt zwei miteinander sprechen und wie es ausschaut, werden die morgen, also am Freitag, in offizielle Verhandlungen eintreten und dann kommt später jemand wieder dazu, dann müsste man eigentlich wieder von vorn beginnen. Also das ist schon ein Argument, das im Prinzip dafür sprechen würde, eigentlich, dass man sagt, man beginnt gleich zu dritt. Das Problem ist, glaube ich, auch einfach, in Österreich gibt es kein Drehbuch für Dreier-Koalitionsverhandlungen. Also wir kennen es nicht. Normal war es so, wenn wir uns ans letzte Mal erinnern, Sebastian Kurz hat den Regierungsbildungsauftrag bekommen und hat dann mit allen Parteien Sondierungsgespräche geführt und danach gesagt, okay, nein, nein, vielleicht, vielleicht, und hat sich dann irgendwann auf jemanden geeinigt und dann hat man gesprochen. Eigentlich müsste man jetzt sondieren mit einem dritten Partner, weil sonst wird es schwierig, wenn jemand quasi in eine Dreierbeziehung plötzlich noch dazu kommt.
Ja, wir beleuchten für Sie beide Seiten mit Carina Traun und René Aach. René Aach, der sich angeschaut hat, warum diese jetzigen Sondierungen, die am Freitag eben beginnen, sehr wohl von Erfolg gekrönt sein könnten. Carina Traun hat sich eher die Gegenseite für Sie angeschaut, aber nicht nur diese Sondierungen gibt es, es gibt tatsächlich auch schon eine Minister- bzw. Ministerinnenliste, die da herumkursiert.
Und zwar ist die in der Kronenzeitung veröffentlicht worden. Wir haben sie ein bisschen zusammengefasst. Keine Angst, wir lesen nicht alle Namen daraus vor. Das ist eine Riesenliste inklusive Staatssekretär, also 14 plus 3 wäre hier vorgesehen laut dieser Liste, die hier kursiert. Aber drei Namen könnten wir uns vielleicht als Kontroverse herauspicken. Caroline Edt-Stadler von der ÖVP könnte Justizministerin werden. Sven Hergovic von der SPÖ könnte Arbeitsminister werden und auffällig die Fachmänner Christoph Bartl und Gabriel Felbermayr kommen in Frage für Finanzen und oder / Wirtschaft, je nachdem, wer was macht. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen ein Argumente-Ping-Pong. Was spricht für diese Namen, René? Vielleicht ist das deine Aufgabe. Jetzt beginnen wir mal mit Caroline Edt-Stadler.
Da spricht natürlich die ÖVP-Sicht für sie als Justizministerin. Im Prinzip kann sie eine recht ausführliche juristische Laufbahn vorweisen. Sie war Richterin am Landesgericht in Salzburg. Sie war Oberstaatsanwältin, was man auch vielleicht immer ein bisschen aus den Augen vergisst, bei der WKStA. Sie war auch Richterin, Dienst zugeteilt im Justizministerium oder eben auch einfach, man kann es zusammenfassen, das juristische Aushängeschild der ÖVP, und aus Sicht der ÖVP macht es dann da natürlich schon Sinn, dass man ihr das Justizministerium quasi dann schlussendlich jetzt umhängt, nachdem es diesmal bei der bisherigen Regierung nur unter Anführungszeichen Verfassungsministerin gewesen ist, und jetzt könnte man ihr oder möchte man ihr aus Sicht der ÖVP offensichtlich hier nach dieser Erfahrung auch den Posten, oder könnte man, wir wissen es nicht, muss man dazu sagen, aber es würde zumindest dafür sprechen, aus Sicht der ÖVP, ihr dieses Ministerium zu geben.
Jetzt war Caroline Edt-Stadler ja schon öfter für diverseste Jobs auch in der EU im Gespräch. Carina, du hast dir angeschaut, was denn dagegen spricht, dass das stimmt.
Ja, die Gegenseite, die sagt einfach, Caroline Edt-Stadler als Justizministerin, das würde überhaupt nicht gehen. Während ihrer Amtszeit hat sie ja immer wieder vor allem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, auch wenn sie selbst mal dort war, scharf kritisiert, gerade wenn eben ÖVP-Politikerinnen und Politiker im Fokus von Ermittlungen gestanden sind. Und da sagen auch viele innerhalb der Justiz, dass das schon eine brenzliche Angelegenheit wäre. Wir dürfen nicht vergessen, in Österreich ist es immer noch so, dass wir dass es Weisungen gibt von der Justizministerin oder von dem Justizminister, gerade was Fälle angeht, die vom großen öffentlichen Interesse sind. Und das ist natürlich zum Beispiel auch ein Fall, wenn Sebastian Kurz angeklagt wird. Also da gibt es einfach große Sorge, dass Caroline Edt-Stadler als Justizministerin diese Macht vielleicht auch falsch einsetzen könnte.
Und da gibt es natürlich das Argument der ÖVP, die sagt, das ist alles jetzt nur quasi Vorwurfstaktik. Sie würde da schon dann auch mit bestem Wissen und Gewissen handeln. Aber diese Argumente sind natürlich aus der anderen Seite sehr, sehr treffend.
Nächster Name auf der Liste, Sven Hergovic für die SPÖ im Gespräch laut dieser Liste als Arbeitsminister. Was spricht für ihn als Besetzung?
Im Prinzip, wenn man sich so seine Vita anschaut, relativ viel. Er hat gestartet in der Arbeiterkammer in Wien als Ökonom, kommt ja trotzdem ursprünglich aus Niederösterreich, war dann Arbeitsmarktexperte im Sozialministerium unter Alois Stöger. Er hat dann ab 2018 das AMS in Niederösterreich als Landesgeschäftsführer geleitet und hat dort einfach, das glaube ich, kann ihm niemand absprechen, sehr viel Erfahrung auch am Arbeitsmarkt gesammelt, und er dürfte offenbar bei vielen auch sehr beliebt gewesen sein, auch bei Kolleginnen und Kollegen. Es muss jetzt kein Garant dafür, dass man ein guter Minister wird, aber offensichtlich auch hier noch weitere Punkte, und man könnte es als Argument sehen, dass die SPÖ schon versuchen möchte, ein weiteres Gesicht auch aufzubauen und vor allem auch, ich glaube, abseits von Sven Herrobich an sich, das Arbeitsministerium wird die SPÖ wohl für sich beanspruchen. Ich glaube, das ist relativ klar.
Was aber gegen Sven Herrobich spricht, ist eine noch relativ kurze Geschichte als Landesparteichef. Da gibt es nämlich eine Szene, die vielleicht gerade in dieser Konstellation ÖVP, SPÖ nicht ganz so gut ankommen würde. Immerhin war es er, wenn wir uns erinnern, der in den Verhandlungen in Niederösterreich mit der ÖVP dann über eine Zeitung ausgerichtet hat: Das sind die Punkte, die müssen für mich unbedingt vorkommen in einem Koalitionspakt. Und wenn die nicht erfüllt werden, da hacke ich mir lieber die Hand ab. Das war ein Sager, der in der ÖVP nicht gut angekommen ist. Und ihn jetzt gerade in eine Regierung zu holen mit der ÖVP, das wird zumindest ein seltsames Bild.
Und das Ergebnis davon kennen wir natürlich. Es kam dann für die ÖVP aufgelegter Elfer zustande und Schwarz-Blau.
So ist es. Und das ist natürlich jetzt auch wieder die Gefahr, die dann eventuell bestehen würde. Das wird jetzt nicht von Sven Herrobich abhängen. Aber natürlich fürchtet man sich jetzt auch davor, dass im Endeffekt diese Koalitionsverhandlungen nicht funktionieren und dass man dann vielleicht das Gleiche hat wie Niederösterreich und die FPÖ dann erst recht eine Koalition kommt.
Wobei Sven Herrobich dort eben auch argumentiert hat, dass das schon auch von der ÖVP so gewünscht gewesen sein hätte können, dass man die Verhandlungen abbrechen muss, wie es Johanna Mikl-Leitner hat.
Ende- und Ei-Diskussion. Genau. Wir haben gerade die FPÖ jetzt erwähnt, die kommt hier jetzt nicht zum Zug, wissen wir, nach dem Auftrag des Bundespräsidenten. Und wir sind bei Thema 2, weg von der vielleicht bald Dreier-Koalition hin zur sicher nicht Blau-Schwarz-Koalition.
Ja, die FPÖ kommt bekanntlich nicht zum Zug. Alle anderen Parteien schließen einen Kanzler Herbert Kickl aus. Aber wird dieser Bann die FPÖ stärken oder nicht? Auch dazu gibt es zwei Seiten.
Richtig. Carina, wie ist denn zu argumentieren, dass die Entscheidung des Bundespräsidenten die FPÖ politisch stärken würde?
Ja, die eine Seite, die sagt da eigentlich ganz klar, wir sehen sie auch schon in den letzten Tagen, die FPÖ, die nutzt dieses Thema jetzt eigentlich voll aus. Und ich habe ja auch einen Sager mitgebracht von Norbert Hofer, der ja angetreten ist zur Bundespräsidentschaftswahl und der sich hier quasi aufregt darüber, dass jetzt dieser Regierungsbildungsauftrag nicht an Herbert Kickl vergeben wurde.
Naja, ich hätte es anders gemacht, das habe ich ja schon mal gesagt. Also wenn ich Bundespräsident wäre und die Grünen wären stärkste Partei, hätten natürlich auch die Grünen diesen Auftrag bekommen, Gespräche zu führen. Ob es dann funktioniert, weiß man erst danach.
Das ist also ein Argument, das man immer bringen kann. Wir hätten das ja anders gemacht und das ist nur bei uns so und bei den anderen passiert sowas nie. Also da kann man natürlich jetzt wieder die Opferrolle sehr, sehr gut ausfüllen und wir sehen auch, dass es ankommt bei den Menschen draußen. Also wir haben uns heute auch bei einer Meinungsumfrage draußen umgehört. Die wird auch bei dir dann noch ein Thema spielen, René. Aber die eine Seite sagt ganz klar, auch wenn sie vielleicht nicht die FPÖ gewählt haben, das war nicht so ein kluger Schachzug von Alexander Van der Bellen und da hätte er eigentlich quasi der Usance stattgeben müssen, hätte das so machen müssen, wie es eigentlich auch die Jahre davor war und der FPÖ den Regierungsbildungsauftrag geben müssen. Hören wir uns das vielleicht kurz an.
Der Karl Nehammer hat jetzt den Regierungsauftrag erhalten und nicht der Herbert Kickl. Was sagen Sie da dazu? Wie finden Sie das?
Wie ich das finde? Schlecht finde ich das. Haben Sie nichts Gutes dann damit? Ja?
Können Sie das begründen oder näher ausführen, warum Sie das schlecht finden?
Ganz einfach, warum soll ich mit einer Tradition treffen und das und nicht den ersten in Auftrag geben? Ja?
Wir kriegen wieder eine weitere Regierungsperiode mit einem nicht gewählten Kanzler.
Das heißt, Sie hätten es für richtiger empfunden, wenn dann eben die Partei mit der stimmenstärksten, mit dem stimmenstärksten Anteil den Regierungsauftrag erhält?
Sollte so sein, weil dann braucht man sich nicht wundern, wenn es so eine schlechte Wahlbeteiligung gibt. Weil es eh nichts bringt, wenn man die stimmenstärkste Partei nicht zum Zug kommt.
Was spricht dagegen, dass das die FPÖ stärken könnte?
Im Prinzip, indem manche diese Opferrolle jetzt inzwischen einfach ein wenig abschreckt oder upturnt, wenn man es so sagen möchte, weil es aus ihrer oder aus der Sicht der einen Seite inhaltlich einfach faktisch nicht hält. Also die FPÖ kommt ja immer wieder mit dem Spin, man ignoriert die Demokratie, man ignoriert, dass sie Erste geworden sind und der Meinungsforscher Peter Hayek, mit dem haben wir heute gesprochen, der findet da eigentlich recht deutliche Worte auch zu diesem Mehrheitsargument, das die FPÖ ja jetzt immer wieder ins Treffen führt. Hören wir uns das kurz an, wie er das argumentiert.
Wenn Herbert Kickl gesagt hat, die relative Mehrheit hat sich für bessere 5 Jahre entschieden, so ist das nicht ganz falsch. Aber es ist halt nur eine relative Mehrheit und keine absolute Mehrheit. Und dementsprechend gibt es hier natürlich einen quantitativen Unterschied, der arithmetisch eigentlich nicht so schwer zu verstehen ist.
Tja, nicht so schwer zu verstehen. Quasi ein Punkt, den man da so setzen kann. Und er hat auch noch einmal in dem Gespräch eingeworfen, was es sich denn eigentlich jetzt gebracht hätte. Also wenn Alexander Van der Bellen Herbert Kickl den Auftrag gegeben hätte, wenn von vornherein klar ist, dass es sich nichts bringt. Und das sehen auch tatsächlich dann schon auch viele. Wir haben jetzt die eine Seite bei dir auf der Meinungsumfrage gehört und manche sehen das dann aber schon auch eben anders. Hören wir uns da auch kurz die Meinungsumfrage an.
Karl Nehammer hat jetzt den Regierungsauftrag erhalten und nicht der Herbert Kickl. Ja. Wie finden Sie das?
Na, ich glaube, das ist die einzig pragmatische Lösung. Damit Kickl niemand koalieren will. Er will Kanzler werden, aber niemand will ihn als Kanzler akzeptieren von den anderen Parteien. Wäre es der Zeitverschwender gewesen, wenn der Bundespräsident gesagt hat, Herr Kickl, Regierungsauftrag, er bekommt keine Regierung zusammen. Also ist es halt so, dass der Zweite versucht, eine Regierung zu finden, ja.
Wenn Kickl keiner zusammenarbeiten will, ist keine andere Möglichkeit geblieben, oder? Was hätte er machen sollen?
Mir ist an und für sich ist mir jetzt so lieber, der Nehammer wird irgendwen finden, mit dem er zusammenarbeitet. Und ja, die stimmenstärkste Partei, okay, aber 70% haben ihn nicht gewählt. Das muss man auch wieder so sehen, gell?
Ja, also und dieses Argument auch gleich aufgegriffen. Die einen sagen da jetzt Opferrolle hin oder her. Alexander Van der Bellen ist eigentlich das einzige politische Organ, das hier so direkt auch gewählt wird. Und er wurde schon noch ein bisschen mit dem Argument gewählt, mit einer absoluten Mehrheit im ersten Wahlgang, muss man dazu sagen, Herbert Kickl in einer möglichen Regierung eventuell zu verhindern. Das hat schon in meinem Wahlkampf auch mitgeschwungen. Und da sehen halt viele jetzt einfach Opferrolle hin oder her. Alexander Van der Bellen hat da quasi sein Versprechen auch eingehalten, schlussendlich.
Er hat es jetzt aber dann auch der künftigen Regierung, wenn es sie dann überhaupt geben wird, die Zuckerl-Koalition, wenn sie es schafft oder auch mit Beteiligung von den Grünen, das ist ja so oder so egal, aber er hat es ihnen auch nicht ganz leicht gemacht, weil die FPÖ natürlich auch in Zukunft dieses Thema immer wieder aufbringen wird. Also da hat es heute auch ein Statement gegeben von Manfred Heimbuchner, er ist der stellvertretende Landeshauptmann in Oberösterreich und da hat man schon gemerkt, er wird nicht nur Alexander Van der Bellen auch in Zukunft noch scharf kritisieren, sondern sobald in der Koalition auch nur irgendetwas falsch läuft, dann wird man dieses Argument wieder aufbringen, dass man da damals übergangen wurde. Hören wir uns diesen OT vielleicht ganz kurz an, dieses Interview.
Es hat sich auch der Herr an der Spitze der Republik mit dieser Entscheidung keinen Gefallen getan. Ich sage es einfach so. Und dass sich andere einhängen und eine Koalition der Verlierer bilden mit einem durchaus kreativ auffälligen Herrn aus Dreiskirchen, das wird nur interessant. Und wissen Sie, wenn ich sage, Wein ist interessant, dann ist er nicht immer gut.
Also da hört man schon raus, dieses Thema, das wird man auf alle Fälle am Köcheln halten. Das war jetzt eben Manfred Heimbuchner von der FPÖ in Oberösterreich und auch Herbert Kickl, der FPÖ-Parteichef, der wird sich noch zu diesem Thema äußern, hat er jetzt derzeit nur via Social Media getan. Er will Ende der Woche dann noch ein Statement abgeben. Gestern hat er eben nur in einem Posting auch gesagt, das letzte Wort, das ist für ihn noch nicht gesprochen.
Und da vielleicht auch noch ganz kurz anknüpfend, sehen schon auch viele, dass Herbert Kickl hier einen Stein im Brett hat. Also das ist schon jetzt auch irgendwie allen handelnden Personen klar, das muss jetzt funktionieren mit dieser Dreier-Variante. Denn in ein paar Wochen kann Karl Nehammer nicht noch einmal zum Bundespräsidenten gehen und sagen, es ist jetzt nichts geworden, weil dann ist Karl Nehammer schlussendlich weg vom Fenster. Da muss er sich zurückziehen. Und das ist wahrscheinlich auch noch einmal ein Faktor, der eher in Richtung Dreier-Variante drängt.
Und in Richtung eben, wie du es vorhin auch ausgeführt hast, die eine Seite sagt auch schnellere Verhandlungen. Also genau. Der Druck ist jedenfalls entsprechend groß.
Und die Landtagswahl ist auch noch.
Wir werden weiterhin über Innenpolitik natürlich berichten, kommen aber jetzt trotzdem zu einem anderen Thema, zu unserem dritten Thema. Das ist nämlich der nächste Todesfall durch eine Schusswaffe in einer Bundesheerkaserne.
Ja, ein Rekrut erschießt da einen anderen Rekruten. Ob das ein Unfall war, das wird derzeit noch ermittelt. Geschehen ist die Tragödie gestern im Spital an der Drau in Oberkärnten.
Ja, und Verteidigungsministerin Claudia Tanner verspricht da jetzt lückenlose Aufklärung heute.
Das ist ein schwarzer Tag für das Bundesheer, den wir trauern um einen Kameraden. Das österreichische Bundesheer und ich, wir sind zutiefst betroffen. Jetzt geht es darum, die Tragödie vollumfänglich lückenlos aufzuklären.
Lückenlose Aufklärung, das haben wir ja tatsächlich leider nicht zum ersten Mal gehört, denn es ist auch nicht das erste Mal, dass etwas Ähnliches beim österreichischen Bundesheer passiert. Deswegen, René, du hast dir für uns angeschaut, die Argumente, dass sich grundsätzlich schon auch etwas ändern muss, was jetzt auch die Sicherheit angeht.
Es gibt ja schon die eine Seite, die sagt, da gibt's irgendwo scheinbar ein Problem. Also muss es jetzt tatsächlich sein, dass junge Burschen teilweise, je nachdem wann sie dann auch zum Beispiel ins Bundesheer kommen, mit einer geladenen Waffe auch hier herumlaufen. Es war offenbar ein Wachsoldat und auch hier könnte das nicht jemand machen, der vielleicht erfahrener mit Waffen ist. Wenn wir uns die Vorfallsliste anschauen der vergangenen Jahre, da haben wir eine Grafik auch vorliegen. Die erste oder in den letzten Jahren ist da wahnsinnig viel passiert, eben von Oktober jetzt diesmal bis zum Jänner 2015. Und da war fast jedes Mal ein Rekrut mit dabei, wo entweder jemand attackiert wurde mit einer Pistole oder eben auch getötet wurde oder auch angeschossen wurde. Und da ist halt schon auch die Frage, die sich stellt und die sich viele auch stellen, wird da auch die Psyche genug abgecheckt im Vorfeld? Ist quasi jeder dazu auch tatsächlich in der Lage, eine Waffe in der Hand zu haben? Es gibt zwar quasi die Stellung, wo eben auch die Tauglichkeit kontrolliert wird, aber muss dazu sagen, da muss man wahrscheinlich schon ein bisschen tiefer graben in der Psyche. Es kann natürlich immer Kurzschlussreaktionen geben, aber im Endeffekt ist so ein Argument, das man anführt, die Polizei hat man jetzt auch nicht so, dass jemand 6 Monate nach der Schule zur Polizei kommt und die uns beschützt, sondern da haben wir auch ausgebildete Polizisten. Und das ist halt so ein Argument, das jetzt auch ins Treffen geführt wird, für ein Berufsheer teilweise auch.
Jetzt ist der Grund in diesem Fall, in dieser Tragödie, nicht bekannt, ob es ein Unfall war oder ob es ein Motiv eines wirklichen Verschuldens gab, eine Absicht dahinter. Die mehreren Vorfälle haben wir schon gesehen. René hat diese Liste eingeblendet. Über die letzten Jahre ist dieser erneute Todesfall vielleicht als Einzelfall trotzdem zu werten. Und die Sicherheitsmaßnahmen, so wie sie jetzt sind, sind im Wesentlichen ganz okay.
Das sieht natürlich vor allem das Bundesheer so. Sie sagen, wir haben sehr, sehr viele Vorkehrmaßnahmen getroffen. Bei uns geht es sehr, sehr sicher zu. Wir haben so viele Rekruten, die bei uns sind und sehr oft passiert nichts. Natürlich wird dann darüber berichtet, wenn was passiert und nicht darüber berichtet, wenn nichts passiert, ist eh logisch. Aber man spricht eben da von Einzelfällen und wir haben da heute auch mit Gerald Kahner gesprochen. Er ist Puls24 Militärexperte und er hat gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, dass sich hier ein Schuss löst und dass es hier eben gute Sicherheitsvorkehrungen auch gibt.
Im Normalfall befindet sich mit Ausnahme der Übergabe und Übernahme der Waffe die Waffe immer in einem Halfter und natürlich gesichert. Das heißt, es kann eigentlich ein reines Betätigen des Abzugs in Wirklichkeit nicht zu einem Unfall führen. Da müssen schon andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt worden sein oder eben ein technisches Versagen.
Ja, und da gibt es aber auch noch ein weiteres Argument, das in diesem Fall vielleicht noch tragend werden könnte. Es gibt jetzt noch keine Bestätigung von der Polizei, aber was man so hört, gibt es erste Hinweise darauf, dass in diesem Fall vielleicht kein Unfall passiert ist, sondern dass ein Mord war und dass hier eben absichtlich die Waffe gegen den anderen Rekruten gerichtet wurde. Wie gesagt, da gibt es jetzt eben noch keine Bestätigung, aber dann würde natürlich das Bundesheer noch weniger hier eine Schuld treffen an diesem Vorfall. Denn wie wir wissen, passieren Morde natürlich auch woanders. Es gibt auch woanders Schusswaffen oder andere Waffen. Das heißt, das hätte man vielleicht auch gar nicht verhindern können.
Wobei der Mann, der 21-Jährige, glaube ich, war ja der Täter oder der mutmaßliche Schütze, nennen wir es mal so, vielleicht auch gar keine Waffe gehabt hätte und vielleicht auch das Zusammentreffen ganz anders ausgesehen hätte. So ein Gegenargument, das auch hier wieder kommen könnte. Aber da muss man jetzt wahrscheinlich mal die nächsten Informationen auch ab.
Auch wie der Waffenzugang natürlich geregelt ist in der Kaserne.
Richtig.
Das waren beide Seiten für heute. Sehr viel Ermittlungen noch zu tun und auch darüber werden wir weiterhin berichten. Für heute René Ach, Carina Trauner waren das. Vielen herzlichen Dank.
Danke vielmals. Danke. Wir sind, meine Damen und Herren, beim nächsten Thema und das hat es in sich. Thomas
Gottschalk, Sie sehen ihn hinter uns.
Der ist heute nicht nur bei uns im Studio hier eingeblendet, sondern er ist heute in Wien und stellt sein Buch vor, ungefiltert. Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann, so heißt das Buch. Das hat er mehrfach bewiesen. Und jetzt werden gleich darüber diskutieren bei uns Astrid Wagner, die Anwältin, und die Journalistin und Feministin Alexandra Stanic. Und worüber sie diskutieren, das liefert Thomas Gottschalk fast tagtäglich. Heute bei der Buchpräsentation sagt er nämlich das hier.
Also ich bin der Meinung, dass ich in meinen Fernsehsendungen nie in irgendeiner Form mich in Dinge gemischt hätte, die mich nichts angingen, oder Frauen belästigt hätte, die das nicht wollten. Ich habe als Entertainer performt und habe als solcher alles getan, was man machen muss, damit die Leute ihren Spaß haben. Aber ich habe natürlich nie den Spaß auf Kosten meiner Gäste haben wollen, indem ich gesagt habe, die Frauen müssen darunter leiden, dass ich jetzt das mache, was mir vorschwebt. Und ich habe nie meine Machtposition ausgenutzt. Das ist ja das, was man heute Männern vorwirft, dass sie eine Machtposition ausgenutzt haben, die sie eventuell gehabt haben. Es wäre völlig hirnrissig, wenn ich glaube, in einer Fernsehshow mir Vorteile zu verschaffen, indem ich Leute an Frauen rumziehe, um sie hinterher irgendwo hinzuschleifen, was nie meine Absicht war. Ich habe nie nach einer Sendung irgendetwas vollendet, was ich in der Sendung vielleicht angefangen hätte. Nie. Ich sage immer noch freie Schnauze, was ich denke. Ich habe auch nie gesagt, ich kann nicht mehr sagen, was ich denke. Ich sage nur, ich bin froh, dass manches, was ich sage, ich nicht vor einer Kamera gesagt habe, sondern im Grunde im stillen Kämmerlein, wo mich keiner davon überzeugen könnte, ich hätte mich im Ton vergriffen oder im Inhalt vergriffen. Aber es ist schon richtig, dass die Inhalte oft heute anders gesehen werden.
Ja, das sagt Thomas Gottschalk. Also die Buchpräsentation hat vor ein bisschen mehr als einer Stunde begonnen, eben in Wien heute. Und deswegen wollen wir auch jetzt darüber sprechen, über diese doch durchaus auch kontroversen Aussagen und über alles, was in der Vergangenheit passiert ist und ihm auch durchaus einiges an Kritik eingebracht hat, mit Astrid Wagner, Strafverteidigerin.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Und mit Alexandra Stanic, Feministin und Journalistin. Hallo.
Hallo. Guten Abend.
Hi. Hallo. Es war ja dann doch die letzte, soweit wir wissen, also es kommt noch was, Wetten-Das-Sendung vor circa einem Jahr. Und bei seiner Abschiedsrede dort hat Thomas Gottschalk gesagt, er kann im Fernsehen nicht mehr so reden, wie er das zu Hause eigentlich tut. Und das wäre eben ein Problem, das findet er nicht gut. Darum geht es jetzt auch in diesem neuen Buch, das er da eben gerade vorstellt. Frau Stanic, hat er damit recht? Kann man öffentlich nicht mehr das sagen, was man zu Hause eigentlich sagen würde?
Naja, erstens finde ich, dass er das auch nicht zu Hause sagen sollte. Das fangt mal an. Und ganz grundsätzlich finde ich es eigentlich ganz gut, dass Leute sich jetzt zweimal überlegen, irgendwelche Sachen in der Öffentlichkeit zu sagen. Und diese Meinungsfreiheit wird gecuttet und wir dürfen nichts mehr sagen, ist in Wahrheit auch einfach nur so ein bisschen eine Ablehnung auf einen feministischen Diskurs, der sich hier bei uns entwickelt und der auch wichtig ist.
Wir haben uns übrigens umgehört, auch auf dieser Buchpräsentation ist er dann auch gut besucht gewesen oder wird jetzt gerade live gut besucht in Wien, was die Menschen, die Besucherinnen und Besucher dort dazu sagen.
Im Nachhinein finde ich das nicht okay. Natürlich war damals anderes Gedankengut, aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass es gemacht wurde.
In früheren Zeiten war das, wie soll ich sagen, nichts Besonderes.
Nein, in der heutigen Zeit finde ich das nicht mehr gerechtfertigt.
Nur weil man jetzt jemanden vor 10 Jahren aufs Knie gegriffen hat, dann heute zu sagen, ja, das geht nicht mehr und das war nicht okay. Wenn mir was nicht passt, muss ich es gleich sagen. Belästigung beginnt dort, wo die andere Person sich belästigt fühlt und nicht, wo der Herr Gottschalk dann meint, das war eh nicht so gemeint.
Es ist ein Gesamtkunstwerk und sein Handeln ist sicherlich nicht böse gemeint und man darf nicht alles so auf die Waagschale legen, was hier passiert. Und ich glaube schon, dass in der heutigen Zeit schon alles zu Tode moralisiert wird.
Das können wir gleich aufnehmen, Frau Wagner. Wie sehen Sie das?
Ja, die letzte Wortmeldung ist nicht ganz unzutreffend, nicht? Ich bin ja sozusagen als Anwältin ein bisschen mit dem Ohr am Volk, ja, und kann nur sagen, dass natürlich die Prozesse, arbeitsgerichtliche Prozesse, strafgerichtliche Prozesse sehr zugenommen haben in den letzten Jahren, weil eben da eine sehr hohe Empfindlichkeit eingetreten ist, ja, eben beispielsweise mit irgendwelchen flüchtigen Berührungen führt bereits zu Entlassungen. Ja, ich meine schon, dass man manchmal ein bisschen dass man hier eben übertreibt, ja, mit dieser Cancel Culture. Und das Zweite ist natürlich, das beginnt die sexuelle Belästigung dort, wo jemand sich eben belästigt fühlt. Nicht? Aber die Frage ist halt nicht, ob dort nicht doch eine gewisse Überempfindlichkeit eingetreten ist. Und ein weiterer Aspekt ist ja auch die sogenannte Viktimisierung, nicht? Dass man ja sozusagen dann erst recht sich als Opfer fühlt oder zum Opfer gemacht wird, ja? Wenn man eben beispielsweise Stichwort sage ich zum Beispiel Nachpfeifen. Also ich sage es ganz ehrlich, jeder hat halt seine eigene Hemmschwelle. Mich hat sowas nie gestört, wenn mir jemand sagt, ich habe schöne Augen oder er pfeift mir nach oder so. Aber wie gesagt, da ist natürlich jeder anders gepolt. Aber es ist natürlich schon eine zunehmende Moralisierung eben da oder in Richtung Viktimisierung.
Es sind jetzt ein paar einzelne Punkte reingepackt oder mehrere Punkte auch reingepackt. Wir würden die gerne einzeln noch auch durchgehen. Auch das Nachpfeifen und Ähnliches besprechen wir später noch. Die Cancel Culture haben Sie angesprochen, die, mit der man es übertreibt. Also, dass man eben tatsächlich nicht mehr wüsste, was man jetzt alles sagen darf. Thomas Gottschalk stößt sich da zum Beispiel daran, dass man Worte wie Zigeuner oder Mohrenapotheke sogar nicht mehr sagen darf und sagt das auch explizit im Buch Frau Stanitsch. Warum ist das aus Ihrer Sicht denn nicht okay, solche Worte noch zu verwenden?
Also ich hätte mich auch gefreut, wenn Sie das zeitweise sagen, als Journalistin, ich weiß aber, dass Sie da wahrscheinlich eine andere redaktionelle Fahrplan haben. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir als Gesellschaft anerkennen, dass Sprachgebrauch sich verändern muss, dass Worte Macht sind. Wir bilden unsere Gesellschaft mit dem, was wir sagen. Das ist die eine Sache. Nur kurz zu der Cancel Culture. Ich würde mir gerne anhören, welcher von diesen mächtigen Männern hat keine Macht mehr. Kevin Spacey wurde zum Beispiel freigesprochen, obwohl mehrere Männer sogar ihn beschuldigt haben. Louis C.K. hat eine Tour, nachdem er sogar zugegeben hat, dass er Frauen sexuell belästigt. Das ist die eine Geschichte. Und dann von Übertreibung zu sprechen, wenn wir in einem Land leben, das 23 Femizide zählt, allein dieses Jahr. In Deutschland werden circa, also fast jeden zweiten Tag Frauen umgebracht. Dass man da sagt, man ist ein bisschen zu übersensibel, ich weiß es nicht. Laut der Gewaltpyramide, das ist ein Werkzeug aus der Wissenschaft, beginnt der Gewalt nicht nur, ist ja nicht erst ein Femizid, sondern auch schon bei Einstellungen und Überzeugungen.
Also bitte das heißt, nachpfeifen, jetzt als in Richtung Femizid zu deuten, halte ich ehrlich gesagt für wirklich
nochmal, ich bin ziemlich auf ein also, wissenschaftliches Werkzeug, nicht auf meine eigene Meinung. Dieses Werkzeug sagt, ja. Femizide sind die Spitze, Einstellungen beginnt. So.
Also mit dem Nachpfeifen beginnt kein Femizid.
Das ist aber eine Einstellung.
Sind ganz andere Ursachen. Schauen Sie, ich bin Strafverteidiger, ich kenne Beziehungskonflikte, ich weiß, wie sich etwas aufschaukelt, aber das hat mit flüchtigen Berührungen oder Nachpfeifen hat das überhaupt nichts zu tun. Also das ist jetzt einfach wirklich.
Ja, ich sage nur, was die Wissenschaft sagt. Sie können auch gerne, wenn ich mich betreibe, wenn jede dritte Frau von in Österreich von Gewalt oder sexualisierter Gewalt betroffen ist, weiß ich nicht, ob das Sinn macht für einen Diskurs, der Frauen schützt. Darum geht es uns, glaube ich, beiden. Wir wollen ja Frauen auch schützen. Ich glaube nicht, dass es in Ihrem Interesse ist oder in meinem Interesse zu sagen, ja, aber spielen wir das alles ein bisschen so, Catcalling ist okay. Ich weiß schon, was Sie meinen. Catcalling ist nicht das Gleiche, wie jemanden zu vergewaltigen. Aber das Problem ist, dass es hier um einen Besitzanspruch geht. Es geht um eine Deutungshoheit, dass ich darüber entscheiden darf, eine Frau als Subjekt darzustellen, unabhängig davon, ob sie das möchte oder nicht. Sie sagen, es stört sie nicht. Finde ich gut. Super. Ich wünsche mir nur ganz kurz, dass sie Komplimente bekommen, so viel sie sich das wünschen. Aber es gibt Frauen, die wünschen sich das nur mit Konsens. Das heißt, ich möchte nicht ein Stück Fleisch sein für Männer, die ich nicht kenne.
Ja, ich mache auch Männern Komplimente, wenn sie gut ausschauen.
Finde ich super.
Ganz ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich ein weiblicher Macho. Wahrscheinlich habe ich deshalb hier ein gewisses Verständnis. Ja?
Über Catcalling als
dann sage ich ihm auch, dass ich ihn attraktiv finde. Ich finde da überhaupt nichts dabei. Also ich verstehe es einfach
Komplimente
nicht.
Geben so
ja, schön. Aber man könnte ja genauso sagen, es ist der Beginn. Männer werden sozusagen ein Stück Fleisch gesehen und vielleicht geht es in Richtung, Männermörderin, nicht?
Wenn ich diese Einstellung habe.
Naja, das wissen Sie genauso. Wieso soll das falsch sein? Wenn es für Frauen gibt, wird es für Männer genauso sein. Ich glaube, man sollte ganz einfach einen gewissen, das ist ja das Stichwort, den natürlichen, spielerischen, normalen Umgang miteinander, auch die Geschlechter untereinander. Das ist es eigentlich. Ja.
Solange alles mit Konsens passiert, bin ich ganz bei Ihnen.
Ja, aber ich habe nicht, kann ich vorher fragen, ob ihr einmal nachpfeift.
Dann soll ich nicht nachpfeifen. Dann soll ich mir nicht nachpfeifen.
Ja, und der pfeift halt nach. Und
naja, so aber schauen Sie, halt wissen Sie, was ich gemacht habe vorab? Ich dachte mir, ich bin natürlich eine jüngere Generation, ich will Generationen ernst mit über mich stehen. Also habe ich eine Freundin angerufen, die ist 72, Monika Salzer, liebe Grüße, Omas gegen Rechtsgründerin. Und ich habe sie gefragt, wie kann ich argumentieren, wenn es darum geht, früher war alles besser. Und sie meinte, es geht weder darum, was sie mögen, noch was ich mag, es geht um die Würde. Der Frau.
Weiß nicht
Moment, lassen Sie mich ausreden. Es geht um die Würde der Frau, es geht um ein selbstbestimmtes Leben und dazu gehört auch, dass ich sage, ich möchte würdevoll durch den Alltag spazieren, in meinem cuten Outfit, ohne dass ein Mann hergeht und sagt so, schau Sie mal an. Das möchte
also
ich nicht.
Also wenn jemand mir ein Kompliment macht, fühle ich mich in meiner Würde nicht beeinträchtigt.
Aber ein Kompliment ist nicht Catcalling. Das ist das,
wie wir uns unterscheiden.
Ja, zu Catcalling würden wir wirklich tatsächlich nochmal konkret kommen, aber vorhin, um das nicht ganz zu vermischen, also Catcalling einerseits eben, um das kurz zu erklären, eine Frau nachpfeifen oder auch Komplimente machen, in manchen Ländern auch illegal, aber gerade die Berührungen, über das würde ich noch sprechen, sind noch einen Schritt weiter und auch ganz konkret Thomas Gottschalk auch vorgeworfen worden, dass das in alten Sendungen von Wetten, dass zum Beispiel bei den Spice Girls oder Steffi Graf passiert wäre. Sie haben es kurz angesprochen, wie man das denn so auch den Generationenkonflikt so ein bisschen erklären kann. Damals hat es nämlich überhaupt keinen Aufschrei gegeben, heute aber schon. Warum?
Ich glaube einfach, dass wir einerseits durch verschiedene, sagen wir, Werkzeuge wie zum Beispiel soziale Medien einen Diskurs spüren, einen feministischen Diskurs, nämlich dass Feminismus auch in der breiten Gesellschaft angekommen ist. Das sieht man nicht zuletzt deswegen, dass H&M Girl Power T-Shirts verkauft. Also selbst wenn es Fast Fashion Konzerne kapieren, Feminismus ist gerade irgendwie bei uns allen angekommen, dann ist dieser Diskurs, dadurch ist dieser Diskurs entstanden. Also ich glaube einfach, früher war es nicht so leicht möglich, dass man sich gegen Machtverhältnisse aufhebt, weil es einfach keine Stellen gab. Also es gab kaum Beratungsstellen, es gab kaum Statistiken, was Gewalt gegen Frauen angeht. Es war einfach ein generell anderer, ich würde sagen, in Jugendsprache Vibe da, wo man sich nicht getraut hat, dem Chef zu sagen, bitte mach das jetzt. Wissen Sie, ich mache jede Woche auf Instagram, frage ich meine Community, wie geht's euch? Und sehr, sehr oft sagen diese Leute mir, dass sie nicht wissen, wie sie bei ihrem Chef ansprechen sollen, dass er so ein bisschen ihnen zu nahe kommt körperlich.
Ja, das ist aber ein gutes Stichwort. Ja, das macht immer einen Unterschied. Ja, wenn es um Machtverhältnisse geht, also beispielsweise am Arbeitsplatz, ist das natürlich ganz anders zu betrachten. Nicht? Weil wenn der mir jetzt überlegen ist, also vom Beruf her überlegen, mein Chef ist.
Was das natürlich ja durchaus auch war.
Wie auch immer, ja. Aber das ist natürlich etwas anderes, weil da geht es tatsächlich um Machtverhältnisse. Was ich meinte, ist der natürliche Umgang miteinander im Alltag, auch unter Kollegen. Und da muss ich schon sagen, da beobachte ich eine gewisse, wie soll ich sagen, die Leute sind gehemmt, die haben Angst schon. Ja. Es ist kein natürlicher Umgang mehr möglich. Das ist das Problematische.
Das ist ein Stichwort, das ja. Thomas Gottschalk interessanterweise selbst auch angesprochen hat. Er sagt, er betritt heute keinen Lift mehr, indem nur eine Frau mit ihm mitfährt, wenn er mit ihr drinnen ist, weil er dann Angst hat, dass sie rausrennt, MeToo schreibt, hat sich angefasst.
Das deckt sich mit meinen beruflichen Erfahrungen.
Das deckt sich?
Ja, es deckt sich, dass ich eben sehr viele Verfahren habe, Prozesse habe, wo es eben darum geht jetzt, also das ist wirklich eben beispielsweise unter Arbeitskollegen habe ich eben so ein Verfahren oder halt bekannte Freunde gemeinsam mit dem Auto gefahren. Also das hat in den letzten Jahren sehr viel zugenommen, stellt natürlich die Justiz vor schwere Aufgaben, weil es natürlich eine Frage der Beweiswürdigung ist. Und es ist natürlich so, dass ein gewisser Beweisnotstand, ja. Und die Frage ist, glaubt man der Zeugin oder glaubt man den Angeklagten? Und da haben wir ein großes Problem im Strafprozess, dass der Angeklagte zwar schon auch zur Wahrheit verpflichtet ist, aber die Zeugenaussage wesentlich glaubwürdiger, also schwerwiegender ist, weil der Zeuge ist wirklich zur Wahrheit verpflichtet, ansonsten er ja den Tatbestand der Verleumdung begeht. Das heißt, Gerichte neigen sogar dazu, dann den Zeugen mehr Glauben zu schenken, und dadurch kommt es sehr oft in, gerade in solchen Fällen, eine Art Beweislastumkehr zu Verurteilungen, dass sozusagen im Zweifel gegen den Angeklagten entschieden wird. Und besonders schlimm ist, und das beobachte ich als Anwältin überhaupt mit größter Sorge natürlich dann bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, da kommt natürlich dann überhaupt die mediale Vorverurteilung dann ganz massiv, ja, dass die Medien zum Beispiel, da hat sich einen Fußballer gegeben, der ist auch strafgerichtlich nicht verurteilt worden. Und ich glaube, es war ja irgendein ein Rockstar oder ein Sänger, ist ja da auch ganz massiv und da ist strafrechtlich in keiner Weise nachgewiesen. Aber natürlich in den Medien wurde bereits gefordert, dass dieser Mensch eben nicht mehr auftreten darf, verurteilt werden darf und so weiter. Und das sind schon die großen Herausforderungen, wo wirklich es an den Rechtsstaat geht, wo die Unschuldsvermutung mittlerweile bereits umgekehrt wird.
Also die Meldungen haben zugenommen, sagen Sie, aber das hängt in Höhe, wie es die Frau Wagner sagt.
Also ich habe ganz viele Sachen, die ich sagen muss. Sie wissen das bestimmt besser als ich. Wie viele gibt es denn, wie viele Vergewaltigungen werden überhaupt verurteilt? Das ist die eine Sache. Okay, wissen Sie nicht. Ich weiß, es sind sehr wenige. Mhm. Und wenn wir über falsche Behauptungen...
Es ist eine niedrige Quote, also die ist um die 20% tatsächlich. Genau. Und die Anzeigen, ja, das betrifft ja schon die Fälle, die überhaupt erst angezeigt
wurden. Nur 5-15% der Fälle werden überhaupt erst angezeigt. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Ich habe mir die Statistiken angesehen. Ich habe mir auch angesehen, diese Falschbehauptungen. Was ist da eigentlich los bei diesen Falschbeschuldigungen? Erstens, wir haben als Gesellschaft ein völlig verzerrtes Bild davon und Sie tragen leider dazu bei, muss ich jetzt leider so frech sagen. Zudem, dass Frauen, dass den Beschuldigten kaum geglaubt wird. Die Wahrheit ist, dass Frauen, sobald sie etwas sagen, jetzt habe ich Sie lange reden lassen, Sie lassen mich bitte kurz auch ausreden, das wäre sehr nett von Ihnen. 4-8% sagt man, sind falsch beschuldigt von diesen Vergewaltigungen. Es ist grob zu schätzen. Der Frauennotruf in Deutschland sagt, es sind sogar nur 3%. Und trotzdem haben wir ein wahnsinnig verzerrtes Bild von dem, dass Frauen, sobald sie in die Öffentlichkeit gehen, die lügen, die sind famegeil, die wollen nur, keine Ahnung, Geld haben, die wollen nur Macht haben. In Wahrheit ist es so, dass wir als Gesellschaft einen sehr schnellen Reflex haben, dass wir Frauen verurteilen, entweder glauben wir ihnen nicht. Oder sie sind irgendwie schuld, weil der Rock war zu kurz, der Lippenstift war zu rot, das Lachen zu laut, der Alkoholpegel war zu hoch. Es gibt immer viele Gründe, warum eine Frau eine schuldig ist. Und dass sie ihr sagen, dass man quasi Täter mehr zuhören muss, ist doch wirklich ein Witz, wenn man sich anschaut, medial, wie Frauen hier wirklich eine Hexenjagd erleben, sondergleichen, die Autorin Rebecca Solnit sagt, dass wir als Gesellschaft, wenn eine Frau eine Geschichte erzählt, in der ein Mann sie verletzt hat, entweder glauben wir, dass sie verrückt ist oder sie ist eine bösartige Lügnerin. Und das machen wir deswegen, weil wir als Gesellschaft eher eine Frau den Wölfen zum Fraß vorwerfen können, statt eine gesamte Kultur zu überdenken. Denn die Kultur, ja, wie sie ist, ist wahnsinnig patriarchal geprägt. Schauen Sie, ich habe sie auch total gerne ausgelassen.
Nein, aber ich finde das wichtig, dass Sie ungerechter Vorwurf. Nein, ich habe zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass eine Frau selber schuld ist, wenn sie vergewaltigt wird oder wenn sie zu viel Lippenstift aufgetragen
hat.
Das weiß ich. Das haben Sie sehr wohl gesagt.
Nein, ich habe gesagt, das ist generell so.
Das weiß ich zurück. Ich habe nur auf die rechtsstaatlichen Möglichkeiten hingewiesen und die Problematik des Strafprozesses und auch die Problematik der medialen Vorverurteilung.
Ich habe erst
und das kann auch genauso Frauen treffen, das, muss ich dazu
ein
sagen.
Mit Christina Klemm, ich weiß nicht, ob Sie kennen, das ist eine die ist für Strafrecht und Familienrecht zuständig und hat ein Buch geschrieben gegen Frauenhass. Und die sagt genau das Gegenteil von Ihnen, kann man jetzt sagen, wer hat Recht, wer nicht, aber sie sagt, die Justiz ist extrem frauenfeindlich, extrem schwierig ist es, Täter actually zu verurteilen, tatsächlich zu verurteilen. Das ist total schwierig.
Ja, ich bin eine langjährige Strafverteidigerin, also ich kann das nicht bestätigen. Mhm. Ich kann schon sagen, wenn man als Mann vor dem Strafgericht steht und einen Vorwurf hat, einen schwerwiegenden Vorwurf einer Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauchs, sind die Chancen, dass man dem Opfer glaubt, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn das Opfer halbwegs glaubwürdig ist, wesentlich höher. Und das Interessante ist ja, wenn das Opfer sich in Widersprüche verwickelt, ist es ja dann meistens sogar umso glaubwürdiger, weil dann argumentieren die Gerichte damit, ja, sie verwickelt sich eben deshalb in Widersprüche, weil sie ja eben so aufgeregt war, oder sie sagt besonders schlüssig aus, dann ist sie erst recht glaubwürdig. Also ich glaube, sie haben keine Ahnung von der Justiz, nein, sie haben keine Ahnung vom Strafrecht, Alter.
Okay, ja, ich
sonst haben sie viel Ahnung.
Gar nicht,
nein, sie haben sicher viel Ahnung, was
es ist dieses, kein Geheimnis, dass die Justiz offensichtlich
Frauen, dass sie keine Ahnung haben vom Strafrecht.
Sagen Sie es noch einmal, ist in Ordnung.
Sie können es noch einmal sagen. Sie brauchen nicht lachen darüber, wenn Ihnen das
Sie sagen, dass Sie keine Ahnung
haben. Nein, ich habe es Ihnen ausreden lassen. Ich habe gesagt, Sie haben keine Ahnung und dass Sie den Satz fortsetzen wollten, haben Sie sofort losgeschossen.
Nein, nein, die Wahrheit ist, dass Sie mir absprechen, dass ich gewiss eine Ahnung habe, wie das Rechtssystem funktioniert.
Sie haben studiert, Sie sind die Anwälte. Aber Sie haben keine Ahnung vom Alltag am Strafgericht. Das haben Sie leider nicht.
Schauen Sie, ich habe so viele betroffene Frauen mit denen gesprochen, was
Sie
durchmachen.
Aber Sie waren bei keinen Strafprozessen dabei. Und ich bin hier oft Verteidigerin und ich kann Ihnen das
aber Sie können mir nicht mehr zahlen. Wir haben noch andere Themen und eines, das ich tatsächlich versprochen habe, Ihnen beiden, dass wir noch mal intensiv darüber diskutieren. Und ich weiß, die Diskussion wird ähnlich weiterlaufen und vor allem unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Es geht um Catcalling, was das genau ist, was da die aktuelle Diskussion ist.
Und wieder um Strafrecht.
Und wieder um Strafrecht, genau, das sehen Sie gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zu Beide Seiten live. Es geht um Thomas Gottschalk, darum, wie frauenfeindlich er ist, seine Aussagen sind oder sein Verhalten auch waren und sind, weil er heute eben sein neues Buch präsentiert. Und das diskutieren wir durchaus hitzig mit Alexandra Stanitz, Journalistin und Feministin, und auch mit Astrid Wagner, Strafverteidigerin.
Und wir kommen zu dem Thema, das ihr Sie beide schon mehrmals angesprochen habt, nämlich Catcalling. Das ist das obszöne Dinge hinterherrufen Frauen auf der Straße. Das ist verboten in manchen Ländern in Europa, schon in Frankreich, Spanien und den Niederlanden. Und in Deutschland gibt es aktuell eine Diskussion. Und wir haben uns in Österreich umgefragt, was Frauen da alles sich anhören mussten.
Du schaust heute so geil aus. Magst du mit mir heimkommen?
Hey, schau dir den Hintern an.
Schöne Brüste.
Hey, Schöne, bist du vom Himmel gefallen?
Hey, Schnecke.
Hey, Hübsche, willst du mit ins Auto steigen?
All das ein Zusammenschnitt von Frauen, die das alles mit anhören haben müssen und das hier gesagt haben vor der Kamera. Die Diskussion gibt es also aktuell in Deutschland, ob das verboten werden soll. Frau Wagner, sollte das auch in Österreich verboten werden?
Ich bin Strafverteidigerin. Ja, das heißt, grundsätzlich bin ich ja eher dafür, dass man, oder dagegen, dass man so viel straft. Ja, ich glaube nicht, dass das Strafrecht hier das geeignete Mittel ist. Ja.
ja, was soll ich sagen, es ist jeder anders empfindlich. Ich gebe halt zu, ja, mich lässt es prallt an mir ab, aber wahrscheinlich habe ich es grundsätzlich mit härteren Kalibern zu tun. Als Strafverteidigerin, die in der Öffentlichkeit steht, muss man noch ganz andere Sachen anhören. Ja, da stört mich, würde mich das jetzt nicht stören, wenn mir jemand sagt, ich bin vom Himmel gefallen oder irgend sowas. Ja, aber wie gesagt, das kann ja jeder das anders bewerten. Manche sind halt besonders empfindlich und es ist eben tatsächlich zu beobachten, dass die Menschen natürlich ganz allgemein empfindlicher geworden sind. Ja, früher, die Zeiten waren auch härter, man hat es vielleicht auch dann ganz einfach weggesteckt. Weltweit, auf anderen Erdteilen gibt es ja Kriege und da hat man ganz andere Sorgen wie bei uns in Europa. Und bei uns in Europa ist man halt dann schon traumatisiert, wenn eben eine böse Bemerkung fällt. Es ist tatsächlich so, dass so etwas weitreichende Konsequenzen haben kann. Nicht nur jetzt im strafrechtlich, also ich sage gleich vorweg, ich bin dagegen, dass man hier wieder neue Gesetze schafft, wieder Menschen vor Strafgericht stellt. Wir haben eben, es ist vorher Femizid das Stichwort gefallen, wir haben 24, hohe Kriminalitätsraten. Nein, es ist tatsächlich so, dass die Polizei schwer überfordert ist, auch personell. Wir haben irrsinnig viele Straftaten, irrsinnig viel zu bewältigen. Und da jetzt wieder neue Delikte zu schaffen, um harmlose Bürger dann wieder vor Gericht zu stellen, halte ich das für harmlose Bürger und nicht eben für potenzielle Frauenmörder, muss ich dazu sagen.
Also jetzt framen Sie mich schon ein bisschen
an. Sie haben auch gesagt, ich verteidige das, wenn Frauen vorgeworfen wird, dass sie wegen zu einem kurzen Rock zu Recht vergewaltigt wurden. Das ist natürlich das Letztklassigste überhaupt. Also selbstverständlich ist das Opfer nicht schuld, wenn ihm etwas angetan wird. Aber wir reden ja von etwas an. Nein, sie ist gar nicht schuld. Niemand ist schuld. Es macht einer lässige wieder auf den Punkt zurück. Ich bin dagegen. Ich halte das nicht für zielführend, sagen wir so, rechtspolitisch alles jetzt in die Strafjustiz zu stecken und diese Leute zu verurteilen. Aber ich möchte nur eines dazu sagen, aus dem Anwaltsalltag, wie gesagt, ja, beschäftigen diese Leute ja oder solche Fälle ja die Justiz. Das geht ja bis so weit, dass jemand beispielsweise wegen so einer Bemerkung dann zum Psychiater geht und schwer traumatisiert eben eine Schmerzensgeldklage einbringt. Ja. Also es ist ja jetzt schon möglich, gegen solche Bemerkungen vorzugehen.
Aber ein eigener Paragraph sagt, die Frau Wagner ist nicht das geeignete Mittel und die Menschen wären eben zu empfindlich geworden. Frau Stanic, Sie sehen das ganz anders.
Ja, ich quäle mich gerade durch diesen Monolog. Also dass Frauen und Personen, die davon betroffen sind, übersensibel sind, das ist das Letzte, was ich brauche. Das ist
Habe
so
ich
eine,
gesagt? Das ist so die eine, Menschen sind empfindlicher geworden.
Aber nicht nur Frauen, auch Männer. Lassen Sie mich mal kurz ausreden, bitte. Es ist so arg, dass Sie mich ja nicht reden lassen.
Ja, weil es immer das Falsche ist. Da muss ich Sie leider unterbrechen, weil es falsch ist.
Betroffene sind nicht übersensibel, sondern sie haben endlich den Mut gefasst, was zu sagen. Und ich werde es mir zu meiner Lebensaufgabe machen, dass ich Menschen, die betroffen sind von sexualisierter Belästigung und Gewalt, ein Gehör zu schenken, ihre Geschichten aufzuschreiben, ihnen zu glauben in erster Linie, denn das sollte ein Rechtsstaat auch machen. Wir sollten Frauen glauben. Und ich spreche hier von einer Entwicklung, die wir gesellschaftlich machen müssen, dass wir hingehen und sagen, nein, wir gehen jetzt weg davon, dass wir glauben, wir können Frauen bewerten in der Sekunde, in der sie das Haus verlassen. Wir können Frauen einfach sagen, naja gut, man muss jetzt nicht so sensibel sein, das ist ein bisschen ein Kompliment. Es geht hier weder um ihr Bedürfnis noch um meins. Wir haben komplett verschiedene Ansichten. Es geht hier darum, dass jede Frau ein Recht hat auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde und dazu gehört es auch, bei Gott, es gehört auch dazu, dass ich die Straße entlang gehen kann, ohne dass mich drei Typen sexualisieren, einfach nur, weil ich, keine Ahnung, einen Jogginganzug anhabe. Es ist völlig wurscht, was die Frauen anhaben, es ist völlig wurscht, wie wir uns verhalten, ob wir leise sind, ob wir uns klein machen. Wir werden in der Sekunde, in der Männer glauben, mit der, da will ich Ihnen was sagen, dann glauben Sie, Sie dürfen das. Und Sie sollen nicht mehr denken, dass Sie blühen. Ja. Ich glaube wirklich,
also wirklich, Sie gehen auf die Straße und werden dreimal angemacht. Also,
Gott sei Dank, Sie müssen mir nicht glauben, Sie glauben auch an Betroffenen.
Sie sind so attraktiv. Ich kann es nur so ausdrücken. Es ist toll für Sie, mir passiert das nicht.
Also das heißt, es wollen Frauen sagen, die nicht der Beauty-Namen sprechen, dass die sowieso keine Gewalt erleben. Das wollen Sie mir gerade sagen.
Nein, überhaupt nicht.
Aber ich bin einfach fest, deswegen werde ich angesprochen.
Ich rede ja nicht von sexueller Belästigung, von Anbaggern. Ich rede hier
wir uns von stellen müssen. Das ist keine harmlose, aber Sie bewerten das. Aber wer sind Sie, dass Sie das bewerten?
Ja, ich stütze mich jetzt. Darf ich wohl meine Bewertung
nicht über das Leben anderer. Das will ich nicht. Ja. Das wünsche ich mir nicht
von
Ihnen.
Wer bewertet das? Wo fängt das an?
Wir müssen als Gesellschaft ein Narrativ entwickeln, aber ganz bestimmt nicht, wenn man sagt, oh mein Gott, man darf nicht mehr so sensibel sein.
Eines nur noch. Ich habe Fälle gehabt, nur aufpassen. Es wird auch die Frauen treffen. Ich habe schon Fälle gehabt.
Der gemeinsame Nenner bei Gewalt. Was ist der gemeinsame Nenner?
Fühlt sich von einer selbstständigen,
ich hab's nicht kommen sehen, dass so viel
also beruflich erfolgreichen Frau
sexuell belästigt. Auch das geht. Ne?
Sie hat ich möchte gesagt, natürlich auch betroffene Männern glauben. Und wissen Sie, wenn in allermeisten Fällen, wenn Männer von Gewalt betroffen sind, wissen Sie, wenn in allermeisten Fällen, nicht in diesem Zufall getroffenen Fall, in den allermeisten Fällen sind Täter auch Männer. Auch aber bei Männern, die von Gewalt betroffen sind. Das ist mein Punkt. Ich beziehe mich auf Fakten. Sie beziehen sich auf Ihre Wahrnehmung. Das ist der Unterschied zwischen mir.
Ja, ich bin schlussrichtig.
Nein. Jede dritte Frau ist von Gewalt betroffen. Drei von vier Frauen, ich muss es leider lauter sagen, weil Sie mich schon uns überreden, drei von vier Frauen schon mal sexualisierte Belästigung erlebt. Aber Sie sagen, wir übertreiben alle.
Ja, aber Sie wissen aus eigener Wahrnehmung scheinbar gar nichts.
Ich weiß, ich beziehe mich immer auf die Statistiken.
Sie haben irgendwelche Statistiken.
Sie können mir noch dreimal sagen, dass ich keine Ahnung habe.
Aber ich sitze auch in Ordnung. Sie müssen das eh nicht glauben. Auf das Leben, auf den
Nein, Statistiken, Fakten und Studien sprechen mehr als Ihre Wahrnehmung.
Sie wissen, wie dem
das erkenne ich
an. Ich wurde in der Statistik nicht befragt. Also kann sie schon mal nicht ganz stimmen. Ich kenne auch niemanden, der in dieser Statistik
befragt wurde. Die Wissenschaft lügt. Alle lügen.
Nein,
alle lügen, alle übertreiben.
Aber es ist ein Kompliment. Man darf ja wohl Fragen stellen. Also Lügen ist die vorsätzlich die Unwahrheit sagen und das unterstelle ich bitte niemandem. Das wäre sogar strafbar.
Mir wäre es lieber, wenn wir uns inhaltlich diskutieren und weniger
darüber reden. Ja, aber ich weiß, warum Sie so
ausdrücken. Ich will überhaupt nicht, aber schon, ich mich laufend sagen und keine Ahnung habe, weil sie persönlich angegriffen davon sind, weil sie
wissen. Und die schlimmste Unterstellung war, dass ich
sagen
würde, ob wir selber schuld, weil sie so einen kurzen Rock anhaben.
Ich kann leider mittlerweile niemanden mehr von Ihnen beiden ausreden lassen, weil wir am Ende der Sendung sind. Weil wir am Ende der Sendung sind, aber es war eine
witzige Diskussion. Wir sind gar nicht viel zu Wort gekommen, wie wir gesehen haben.
Ja, ich dachte, wir waren da.
Ja, das war wunderbar.
Vielen herzlichen Dank, dass
wir da waren. Danke für die Diskussion, danke vielmals. Ich weiß nicht, ob es so hitzig weitergeht bei uns jetzt.
Es kann gut sein, es folgt nämlich wild umstritten bei Wolfgang Schiefer mit diesen Gästen.
Andrea Dolski, Gerhard Gerstbauer und Manfred Einitter. Kollege, gleich an Bord. Schönen Abend auf Puls 24.